Wir wollen den Vortrag beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde, das Thema heute Abend ist gezielt an eine ganz bestimmte Gruppe gerichtet. Es betrifft den Stand der Witwe und des Witwers. Vor ungefähr 3 Jahren wurde ich gebeten, einen Vortrag über die Witwenschaft zu halten. Bei der damaligen Ausarbeitung des Vortrags wurde mir bewusst, dass eigentlich sehr wenig sowohl in der Gesellschaft als auch in der Kirche von der Witwenschaft geredet oder geschrieben wird. Es gibt Kurse für Jugendliche, für Eheleute, für Geschiedene und so weiter, aber für Witwen oder gar für Witwer fast gar nichts. Da bin ich dankbar, heute Abend wiederum über dieses doch recht vernachlässigte Thema, über diesen recht vernachlässigten Stand sprechen zu dürfen. Es ist etwas Seltsames jetzt mir unterlaufen bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag. Da habe ich die Beobachtung gemacht, dass dem Witwer noch weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird als der Witwe. Während wir vor allem im Alten Testament immer wieder hören, dass Gott der Vater der Witwen und Waisen ist, wird vom Witwer, so glaube ich sagen zu können, kaum gesprochen oder gar nicht gesprochen. Hier einmal wird dem sogenannten schwachen Geschlecht den Vorrang gegeben. Wir sagen nicht Nein dazu. Braucht der Mann diesen besonderen, von Gott zugesagten Beistand nicht? Sicher benötigt auch er ihn. Durch den Tod seiner Frau wurde ihm ja die Hilfe genommen, die ihm von der Schöpfungsordnung her zusteht. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm zur Seite, so lesen wir in der Genesis. Der Mann ist aber eher geneigt, sich diese Hilfe wieder schenken zu lassen, in einer neuen Ehe, sich also wieder zu verheiraten, eher als die Frau. Selbstverständlich kann die Frau auch eine weitere Ehe eingehen. Doch die Statistik zeigt, dass es mehr Witwen als Witwer gibt. Daher möchte ich auch heute von der Sicht der Witwe aus diesen Stand, der vor über 9 Jahren nun auch mein eigener geworden ist, beleuchten. Das Wesentliche wird dann auch für den Mann, den Witwer, damit gesagt werden können. Denn vieles, was sich vor allem in der Gefühlswelt beim Verlust eines geliebten Menschen abspielt, betrifft sowohl den Mann als auch die Frau. Der Tod bedeutet ja einen totalen Bruch mit dem bisherigen Leben. Ich erinnere mich an eine Begebenheit ein paar Tage nach dem Tode meines Mannes. Ich saß in der Geschäftsstelle der Alters- und Hinterbliebenenversicherung in Basel, wo ich ihn abmelden musste. Und beantwortete die freundlichen, aber sachlichen Fragen des Beamten über die Personalien meines Mannes. Und unverhofft fragte er mich, gerade so wie so nebenbei, Sie sind also die Witwe. Wahrscheinlich habe ich ihn mit entsetztem Erstaunen angeschaut, denn mit einem Schlag wurde mir bewusst, du bist jetzt Witwe. Vorher war mir dieser Begriff gar nicht in den Sinn gekommen. Nun stand er vor mir wie eine Wand. Du bist jetzt Witwe. Und zwar empfand ich die Bedeutung des ursprünglichen Wortes aus dem althochdeutschen Vituva, was so viel heißt wie die ihres Mannes beraubte. Witwe, die ihres Mannes beraubte. Was natürlich dann übertragen auf den Witwer, der Frau beraubte. Aber das muss zunächst einmal begriffen werden, dass man Witwe, dass man Witwer ist. Ich nehme an, dass fast jede ihres Mannes Beraubte diese Phase durchläuft, dass man erst einmal aufnehmen muss, was überhaupt geschehen ist. Damit verbunden steht der Verlust eines geliebten Menschen. Und der Verlust ist endgültig. Plötzlich spricht man von dem Menschen, der vielleicht Jahrzehnte mit einem das Leben geteilt hat, in der Vergangenheit. Er ist nicht mehr, er war. Erst noch haben wir mit ihm gesprochen. ihm in die Augen gesehen. Seine ganze Existenz ist in voller Wirklichkeit vor uns gestanden. Und nun ist er verstummt. Der direkte Kontakt mit ihm ist nicht mehr möglich. Sein Körper wurde der Erde übergeben. Über uns ist eine unaussprechliche Leere hereingebrochen. Aber der Alltag soll ja weitergehen. Man empfindet es als völlig ungebührlich, dass die Welt nicht einfach stillsteht. Der Alltag geht weiter. Für die Umwelt möglichst so, als wäre nichts geschehen. Aber nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. All die Dinge, denen man eben noch eine so große Bedeutung zugedacht hatte, sie werden so belanglos, so wertlos, weil ein innig mit uns verbundener Mensch eine unfassbare Öde hinterlassen hat. Beim Sterben des Ehegatten, der Ehegattin, sind oft liebe Angehörige und Freunde zugegen, die sich beeilen, die Hinterbliebenen zu unterstützen und ihre Hilfe anzubieten. Doch auch für Freunde und Verwandte geht das Leben weiter. Nach einiger Zeit kehren sie zu ihren eigenen Pflichten zurück. Die Anteilnahme lässt nach. Freunde können nur vorübergehend helfen. Edvard Munchs Bild »Das kranke Kind« illustriert, wie der Tod von einzelnen Familienmitgliedern verarbeitet wird. Jeder schaut auf dem Bild in eine andere Richtung. Jeder reagiert auf seine eigene, individuelle Art auf die Tragödie des Todes. Der Schmerz der Gattin ist anders als jener, den die Kinder über den Verlust ihres Vaters empfinden. Das bedeutet aber, dass die Familie daran arbeiten muss, wieder eine gemeinsame Orientierung zu finden. Der heilige Augustinus hat dieses Unfassbare, das Rätselhafte im Grauen vor dem Tod in treffender Weise zum Ausdruck gebracht, wenn er seine Trauer und sein Leid beschreibt, in die ihn der Tod seines Freundes gestürzt hat. Er schreibt: Da wurde mein Herz von Leid verfinstert, und Tod atmete mir alles, was ich erblickte. Die Heimat wurde mir zum Marter, das Vaterhaus zu unsagbarer Pein. Was immer ich mit dem Freunde geteilt hatte, verwandelte sich ohne ihn in heftige Qual. Überall suchten ihn meine Augen, aber sie fanden ihn nicht. Ich hasste alle Dinge, weil sie ihn mir nicht zurückgeben konnten und mir nicht sagen konnten, siehe, er kommt wieder, wie früher, wenn er abwesend war und zurückkehren sollte. Ich selbst wurde mir zu einem großen Rätsel, und ich fragte meine Seele, warum sie traurig sei und mich so sehr betrübe, aber sie wusste keine Antwort zu geben. Zitat Ende. Dieses alles dominierende Leid, das ohne Antwort ist, kann sich in Bitterkeit verwandeln, die alle anderen seelischen Kräfte erstickt, und der Schrei, warum, warum gerade ich, kann ausschlagen in eine Anklage gegenüber Gott, der diesen Tod zugelassen hat. Besonders wenn die Frau mit Kindern zurückbleibt, die versorgt, erzogen und auf den weiteren Lebensweg gebracht werden müssen, wird sich das Gefühl der Verlassenheit, der Verlorenheit, der Einsamkeit übermächtig melden. Diese Empfindungen sind die Feinde aller Menschen, die ein Leid zu tragen haben. Selbst Jesus erlebte diese Phase der Einsamkeit dort im Garten Gethsemane, als er sich danach sehnte, mit seinen Jüngern zu wachen und zu beten. Sie aber schliefen. Es erscheint ungerecht, durch den Tod des Nächsten aus der Geborgenheit der Familie herausgerissen und in völlig veränderte Lebensbedingungen gestellt worden zu sein. Die bohrende Frage an Gott nach dem Warum des Todes könnte aber von einer ganz anderen Seite her angegangen werden, zum Beispiel nach der Bereitschaft, in gläubigem Vertrauen anzunehmen, was Gott zugelassen hat. Im Gespräch von Gottes Vorsehung das von der heiligen Katharina von Siena als Zwiegespräch zwischen Gott und der Seele überliefert ist, hören wir eine existenzielle Antwort zum gläubigen Vertrauen des Einzelnen in die Vorsehung Gottes, wo es heißt: O, wie ungereimt erscheinen solche Dinge einem Auge, dem das Licht des heiligen Glaubens fehlt. Nicht aber dem Gläubigen, denn der hat begriffen, dass alles, was ich, also Gott, tue, aus Vorsehung geschieht und einzig, um dem Menschen sein Heil zu verschaffen. Denn alle Dinge gründen in mir. Zitat Ende. Wie der Tod, so ist auch das Leid ganz persönlich. Niemand kann an unserer Stadt leiden. Es ist Teil der Einsamkeit des Trauernden, dass in unseren dunkelsten Stunden niemand kommt tröstend herein, wie es in einem Gedicht heißt. Sie müssen einsam getragen und ausgelitten sein. Und auch die liebste Seele muss vor der Schwelle stehen, weil unsere schwersten Stunden in Gottes Hände gehen. Bei der Hochzeit haben beide gewusst, Mann und Frau, dass sie in ihrem zukünftigen Leben dazu berufen sind, eine Einheit zu sein. Diese Einheit wurde durch den Tod zerbrochen. Wird es gelingen, allein wieder ein ganzer Mensch zu werden? Gott macht keine Fehler, waren die ersten Worte, die eine Frau aussprach, als ihr Enkel verstarb, der seine junge Frau und ein zweijähriges Kind zurückließ. Gott macht keine Fehler. Dies fassen zu dürfen, kann der erste Schritt in ein neues Erwachen sein, wo man lernt, alleine weiterzuleben. Doch es ist oft ein weiter Weg vom ersten Stadium der Trauer bis zum Vollalter des Sich-Wiederfindens als Einheit mit sich selbst in einem Leben ohne Ehepartner. Es ist ein Prozess, der Trauer zulassen muss. Nicht, wie ich es einmal erleben musste in meinem Bekanntenkreis, dass die Kinder der Mutter verboten haben, um die 20-jährige Tochter zu trauern, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ich habe das nicht fassen können. Die Mutter durfte den Namen nicht mehr nennen. Wie soll man einen solchen Tod verarbeiten? Wir sollen uns natürlich nicht einem haltlosen Schmerz hingeben oder sich ganz den Gefühlen überlassen. Paulus sagt uns sehr deutlich, dass wir nicht trauern sollen wie die Heiden, wie jene, die keine Hoffnung haben. Es ist ja gerade die Liebe zu den verstorbenen Menschen, die uns erahnen lässt, dass der Tod nicht das Letzte unseres Lebens sein kann. Der französische Philosoph und Dramatiker Gabriel Marcel lässt dies in einem seiner Theaterstücke aussprechen, wenn er sagt: Einen Menschen lieben heißt, zu ihm sagen, du wirst nicht sterben. Dies bringt in knappen Worten alles zum Ausdruck, was auf die Unsterblichkeit der Seele hinweist. Trauer ist aber nicht nur ein Gefühl, sie ist viel mehr. Sie ist ein Wissen um den Verlust von etwas Kostbarem. Denn in der Trauer lebt die Liebe weiter, so der Titel eines Buches von Elisabeth Lukas, einer Schülerin von Viktor Frankl. Alles, was wir haben, auch die Liebe, ist uns nur vorübergehend gegeben. Wir können nicht frei darüber verfügen. Auch der uns anvertraute Mensch ist, wie der deutsche Dichter Werner Bergengrün sagt, uns zu lehen gegeben. Das heißt, Gott hat ihn uns ausgeliehen. Und was man ausgeliehen bekommen hat, das muss man auch wieder zurückgeben. Wir gehören uns nicht selbst und der Nächste ist nicht unser Besitz. Werner Bergengrün hat die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Verantwortung beider vor Gott, in der Sprache der Poesie dargestellt. Ich möchte Ihnen dieses schöne Gedicht rezitieren. Ich bin nicht mein, du bist nicht dein. Keiner kann sein eigen sein. Ich bin nicht dein, du bist nicht mein. keiner kann des andern sein. Hast mich nur zu Lehn genommen, hab als Lehn dich überkommen. Also mag's geschehen, hilf mir, liebstes Lehn, dass ich alle meine Tage treulich dich zu Lehen trage und dich einstmals vor der letzten Schwelle unversehrt dem Lehnsherrn wiederstelle. Eine sehr schöne Sprache, die vieles ausdrückt. Vor allen Dingen, alles ist Leihgabe, alles ist Geschenk. Das Leben als Ganzes ist ein Geschenk bis zum Tode. Über lange Zeit haben wir zu den Beschenkten gehört. Die Trauer, die wir nun verspüren, ist der Preis für das Geschenk der Liebe, die wir erfahren durften. Je inniger die Liebesbeziehung, umso heftiger der Schmerz. Wie arm aber ist jener, der nichts zu betrauern hat. Er kann auch nichts verlieren, weil nichts da ist, wofür es sich lohnt zu trauern. Wenn wir unsere Lage von dieser Perspektive aus betrachten, dann mischt sich in unsere Trauer Dankbarkeit. Dankbarkeit darüber, dass wir die Erfahrung einer Liebe, einer Gemeinschaft, eines Zusammengehörens machen durften. Nicht nur trauern über den Verlust, sondern auch danken, dass dieser Mensch, der nun die Erde verlassen hat, sein Leben mit uns eine Strecke weit geteilt hat. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch, sagt der heilige Paulus. Und dieses in allen Dingen bedeutet dankbar sein für gute und böse Tage. Das ist nicht immer einfach. Gegen die bösen Tage wehren wir uns. Aber Gott lässt das Gute und das Böse zu, gleichermaßen. Er verursacht nicht das Leid, die Not, den Schmerz, aber er erlaubt es, um uns zu vervollkommnen, zu läutern und auch, und hier wiederhole ich eine Stelle aus dem gestrigen Theaterstück, der Schrei nach Liebe, um zu sehen, ob wir ihn auch wahrhaft lieben, standhaft, beharrlich. Dem Leid, das Gott zulässt, kann man auf zwei Arten begegnen. Mit Bitterkeit oder eben in der gläubigen Annahme. Diese Annahme wird der Weg sein, der uns mit Gott verbindet, weil nur er den Kummer des Herzens in Freude verwandeln kann. Da hast du meine Trauer in Tanzen verwandelt, ruft der Psalmist aus. Nur durch den Glauben an Jesus Christus werden wir erfahren können, dass Leiden einen neuen Sinn erhält. Es wird zur Teilnahme am Heilswerk Jesu. Dadurch, dass wir uns aus freien Stücken mit dem Leiden und dem Tod Christi vereinigen, werden wir, wie der heilige Paulus uns durch seine eigene Erfahrung lehrt, ersetzen, was an den Leiden Christi noch fehlt. Wir sprachen vorher von der Dankbarkeit. Wenn die Dankbarkeit im Herzen Platz genommen hat, kann man auch wieder beginnen, an den nächsten, den übernächsten Tag zu denken. Anfangs werden die verschiedenen Pläne noch in viele Ängste verpackt werden, die oft die Hoffnung vertreiben. Zu jedem neuen Schritt des Weges braucht man Ermutigung. Die Dankbarkeit wird das Tor öffnen zu dem Tag, an dem man das erste, noch zaghafte Ja sagen kann, das Leben alleine weiterzuleben. Ein Blick in die Geschichte wird uns vielleicht helfen, über den eigenen Horizont hinauszublicken. Wir werden sehen, dass der Witwenstand im jüdisch-christlichen Abendland wechselnder Behandlung ausgesetzt war und damit auch den Unterschied zum Stand des Witwers besser erkennen. Aus der Sicht des Alten Testaments bedeutete der Tod des Mannes für die Frau den Sturz in eine völlig veränderte soziale und wirtschaftliche Situation, die sie schon in ihrem Äußern erkennen ließ. Sie bekleidete sich mit einem Bußkleid oder mit einer Witwentracht wurde von der übrigen Gesellschaft getrennt und Glied der Gruppe der Witwen. Von einer Gruppe der Witwer ist eigentlich nichts bekannt. Diese Gruppe der Witwe war zum größten Teil gezwungen, auf der untersten Stufe der sozialen Leiter zu leben. Da die hebräische Frau nur als Tochter, Gattin oder Mutter ihre Identität finden konnte, verlor sie zwangsläufig diese Identität, sobald sie Witwe wurde. War sie zudem noch kinderlos, kehrte sie entweder ins Haus ihres Vaters zurück oder wurde dem ältesten Sohn der Familie ihres Mannes als Frau gegeben, um seinem Bruder Nachkommenschaft zu erwecken, damit dessen Name aus Israel nicht verschwinde. So lesen wir im 5. Buch Mose. Durch das ganze Alte Testament spricht Gott seine Ermahnungen an die Israeliten, barmherzig mit den Witwen, den Fremden, den Vaterlosen umzugehen. Zitat: Ihr dürft keine Witwe oder Waise bedrücken. Wenn du sie irgendwie bedrückst und sie zu mir rufen, so werde ich ihr Rufen sicher erhören. Mein Zorn wird entbrennen. Ich werde euch durch das Schwert umkommen lassen, so dass aus euren Frauen Witwen und aus euren Kindern Waisen werden. Gott verspricht harte Strafen auf die Verfolgung der Witwen. Und nochmals schärft der Herr den Israeliten durch Moses ein, dass er der Herr aller Herren sei, bei dem kein Ansehen der Person gilt und Bestechung nichts erreicht, der den Witwen und Waisen zu ihrem Recht verhilft. Immer wieder kommt dieser Gedanke in den Offenbarungsschriften zum Ausdruck. Gott übernimmt geradezu die Vaterstelle bei den Waisen und ist der Witwen Anwalt. Trotzdem musste der Herr durch Jesaja bittere Klage über die Bedrückung der Waisen und Witwen führen. Deine Beamten sind Abtrünnige und Diebsgenossen. Sie nehmen alle gern Bestechungsgelder und haschen nach dem Geld. Den Waisen schaffen sie kein Recht und um die Sache der Witwe kümmern sie sich nicht. Der Prophet ruft ein erschreckendes Wehe über diese pflichtvergessenen Richter aus. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfere Männer beim Mischen von Rauschgetränken, die gegen Bezahlung den Schuldigen freisprechen und dem, der schuldlos ist, sein Recht vorenthalten. Das Sinnbild der unbeschützten Glieder der Gesellschaft war die Witwe. Sie hatte nur Gott als ihren Verteidiger, nur natürlich in Anführungszeichen. Denn wie die heilige Teresa von Avila sagte, solo Dios basta, Gott allein genügt. Die Bibel stellt uns einige Witwen vor, die auch heute noch zu uns sprechen. Die Witwe von Sarepta zum Beispiel, die, als der Prophet Elia von Gott zu ihr gesandt wurde, sich in äußerster Notlage befand. Ich habe nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug, sagte sie. Das war ihre Antwort auf die Bitte des Propheten, ihm zu essen zu bringen. Doch auf seine Verheißung, der Mehltopf werde nicht leer und der Ölkrug nicht versiegen, bereitete sie aus dem Wenigen, das ihr verblieben, einen kleinen Fladen und brachte diesen Elia. Ihr Gehorsam gegenüber Elias Anweisung und ihr Vertrauen auf das Wort Jahwe, das er durch seine Propheten gesprochen hatte, schenkte ihr und ihrem Haus das zum Leben Notwendige für lange Zeit. So lesen wir im 1. Buch der Könige. Zweifellos war dies eine herbe Glaubensprobe in die Vorsehung Gottes, als sie das Letzte, das sie besaß, auch noch verschenkte. Ähnlich der Witwe, die ihr gesamtes Geld, 2 Schärflein, in den Opferkasten des Tempels legte. Außer Jesus hat dies kaum jemand bemerkt. Es ist aber auch gar nicht notwendig, dass unsere Opfer nach außen bekannt werden. Der Herr sieht in das Verborgene unseres Herzens und unserer Handlungen. Zu seiner Zeit wird er es vergelten öffentlich. Das verspricht uns das Matthäusevangelium. Der Evangelist Lukas stellt uns eine Witwe vor, die gleichsam auf der Schwelle vom Alten zum Neuen Testament steht. Hanna, die Tochter Penuels aus dem Stamme Aser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Mit diesen knapp skizzierten, trockenen Sätzen wird die Lebensgeschichte einer Heiligen geschildert. Betrachtet man die Tatsache, dass ein israelitisches Mädchen unter normalen Verhältnissen mit 14 oder 15 Jahren verheiratet wurde, so ist anzunehmen, dass Hanna nur wenig über 20 Jahre alt war, als sie Witwe wurde. Wichtig war es für den Evangelisten zu betonen, dass sie nach ihrer Jungfrauschaft 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt hatte. Mit anderen Worten, dass sie rein in die Ehe ging. Trotz ihres jugendlichen Alters ist sie keine neue Ehe eingegangen, sondern hat ihrem Mann über das Grab hinaus die Treue gehalten. Das war auch für die damalige Zeit ungewöhnlich. Man betrachtete eine Wiederverheiratung einer so jungen Witwe als besten Schutz vor wirtschaftlicher Not und sexueller Bedrängnis von Seiten der Männer. Auch der heilige Paulus wünscht in seinen Belehrungen an Timotheus über den Witwenstand, dass die jüngeren Witwen heiraten, um dem Widersacher keinen Anlass zu übler Nachrede zu geben. Wenn nun der heilige Lukas extra betont, dass Hanna trotz des frühen Todes ihres Mannes bis ins hohe Alter Witwe geblieben ist, so zollte er ihr damit besondere Anerkennung und weist auf ihre außerordentliche Charakterstärke hin, die auf das eine Notwendige ihr Augenmerk legte: Gott dienen und ihn allein lieben. Mit Tempelbesuch, Fasten und Beten bei Tag und Nacht, wie es heißt. Daraus holte sie ihre Kraft in ihrem sicher nicht einfachen Leben als Alleinstehende. Auf die Haltung der Christen übertragen würde das heißen: tägliche heilige Messe, Leben aus den Sakramenten und der Lehre der Kirche. So unscheinbar das Leben Hannas für heutige Ohren klingen mag, ihrer Umwelt ist es nicht verborgen geblieben. Es ist anzunehmen, dass sie zu jener Gruppe von Frauen gehörte, die beim östlichen Tempeltor, auch das schöne Tor genannt, die zum Vorhof der Frauen führte, ihren Dienst taten. Mütter, die von weit her zum Tempel kamen, um die Zeremonie der Reinigung und Darstellung ihrer Kinder zu vollziehen, wurden von diesen Frauen betreut. Mit der Selbstverständlichkeit der Liebenden muss Hanna diesen Dienst getan haben. In der Hingabe an die Menschen zeigte sich ihre Selbsthingabe an Gott, dem sie ganz dienen wollte. Der Dank Gottes für ihre Treue war das Geschenk der Prophetengabe, Künderin und Trägerin des Wortes zwischen Gott und den Menschen zu sein. Die Propheten des Alten Bundes waren nicht nur Verteidiger der Rechte Gottes und somit das lebendige Gewissen des Volkes, sondern auch die Anwälte der Witwen. Hanna war nun als Prophetin auch Anwältin ihres eigenen Standes. Im Laufe ihres langen Lebens wurde sie auch Zeugin eines bewegten Jahrhunderts. Sie hat sicher noch den Zerfall des Makkabäerreiches erlebt, die Belagerung des Tempelberges im Bruderkrieg zwischen Aristobul und Hyrkanus gesehen und ebenso die Einnahme des Tempels durch den römischen Feldherrn Pompeius, der den Tempel stürmen ließ und als Heide in das Allerheiligste eindrang. All diese Entweihungen und Zerstörungen, der Anblick so vieler Grausamkeiten unter dem Römergünstling Herodes, erweckte in ihr wie im greisen Simeon die Sehnsucht nach dem seit Jahrhunderten ersehnten Trost Israels, nach dem Heiland der Welt. Ihr Lebensziel kannte nur das eine: gewürdigt zu werden, den verheißenen König in der Fülle der Zeit erleben zu dürfen. Der himmlische Vater erhört Gebete die sich auf das ewige Ziel hin richten. Zusammen mit Simeon, dem Gerechten und Gottesfürchtigen, wurde ihr die Gnade zuteil, den Messias auf den Armen seiner Mutter begrüßen zu dürfen. Und gleich der Samariterin am Jakobsbrunnen ging auch Hanna hinaus zu den Menschen, lobte Gott und sprach von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems harrten, wie der heilige Lukas seinen Bericht über die Darstellung Jesu im Tempel schließt. Jene, die stärker aus dem Glauben lebte, wurde gesendet, den Menschen ihrer Umgebung die Botschaft vom Kommen des Messias zu bringen. Welch eine Freude und ein Glück, größer und beständiger als jenes, das ihr in jungen Jahren genommen wurde. Kann uns Hanna in ihrer durch das Leid geläuterten Gläubigkeit, in der Treue und Liebe zu den Menschen in ihrer Nähe nicht zum Vorbild werden? Und ist es vielleicht nicht gerade Hanna, die durch ihr Leben des Glaubens und Hoffens die Voraussetzung geschaffen hat, dass Jesus den Witwen eine hohe Achtung zollte? Durch Jesus Christus, den Befreier des Menschen zur Freiheit, wurde die Witwe in der Gesellschaft gewürdigt. Witwenschaft galt nicht länger als Schande. Es war für sie nicht mehr demütigend, fremde Unterstützung annehmen zu müssen. Die Witwe wurde ein geachtetes Glied der Gemeinde. Ignatius von Antiochien schreibt in einem Brief an Polykarp: Den Bischof von Smyrna, sorge dafür, dass die Witwen nicht vernachlässigt werden. Außer dem Herrn sei du ihr Beschützer. Und Polykarp selbst unterrichtet die Philipper über die Aufgaben der Witwen. Er nannte sie den Altar Gottes und erwartete von ihnen das fürbittende Gebet in den Anliegen der Gemeinde. Der Witwe wurde also eine geistliche Aufgabe zugewiesen, die eine Verantwortlichkeit gegenüber den anderen Mitgliedern einschloss. Die jungen Witwen pflegten die Askese, was einen großen Einfluss auf die Unverheirateten in der Gemeinde ausübte und dazu führte, dass diese ein höheres Ansehen genossen als Verheiratete. Die ersten christlichen Jahrhunderte hatten den Witwen weit über die Haltung des Judentums hinaus einen geachteten Platz in der Gesellschaft ermöglicht. Sie wurden nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch zur geistlichen Mitarbeit herangezogen, indem man mit ihrem Gebet rechnete und die Waisen und Kranken ihrer Obhut anvertraute, was ihnen die Möglichkeit gab, ihrer Witwenschaft einen Sinn zu geben und ihren Verlust seelisch zu verarbeiten. Zusammenfassend kann man sagen, dass es das Christentum war, dass die Witwe aus ihrem Schattendasein heraustreten ließ. Im Mittelalter sorgten die Gilden und Zünfte um die Hinterbliebenen ihrer Mitglieder. Es gab sogar Fälle, wo Frauen in die Gilden aufgenommen wurden, wenn ihre Männer Mitglieder gewesen waren. Erst in der Folge der Industrialisierung und der wachsenden Entchristlichung Europas treffen wir wieder auf die bettelnde Mutter und Witwe. Das 19. Jahrhundert kennt die Waisen- und Armenhäuser, die armen Gesetze und Schuldtürme. Der Witwe wurde wieder die unterste Stufe der Gesellschaft zugewiesen. In der heutigen Zeit, und dies haben Sie vielleicht alle in irgendeiner Form erfahren müssen, wird die Witwe in der Öffentlichkeit und leider auch in der Kirche, ich würde sagen, selten mehr registriert. Vor einiger Zeit musste ich auf einem Amt ein Formular unterzeichnen und den Zivilstand angeben. Auf dem Vordruck war nur verheiratet und ledig angegeben. Ich machte den Beamten darauf aufmerksam, dass ich verwitwet sei. In älteren Vordrucken war dieser Stand immer angemerkt. Der Beamte verhielt sich so, als ob er diesen Begriff überhaupt noch nie gehört hätte. Verwitwet, sagte er. Tja, dann sind Sie ledig. Ich sagte, ich bin nicht ledig. Ich bin verwitwet. Für mich ist das ein Unterschied. Und ich weigere mich zu unterschreiben, wenn dieser Vermerk nicht angebracht wird. Der Beamte zuckte also verständnislos mit den Schultern und schrieb eben verwitwet hin. Ja. Der Begriff ledig für verwitwet zu verwenden, entwürdigt den Witwenstand. Ledig ist jemand, der noch nicht geheiratet hat oder auch nicht die Absicht hat, zu heiraten. Entweder ledig bleiben will oder eine andere Berufung gewählt hat oder wählen möchte. Seit dem neuen Bund unterscheiden wir 4 verschiedene Arten von Berufungen. Die Berufung zum Ehestand, die Berufung zur Jungfräulichkeit, die Berufung zum Ordensleben und die Berufung zum Priesterstand. Der Witwenstand ist keine Berufung, die man freiwillig sucht. Man wird in diesen Stand im wahrsten Sinne des Wortes hineingestellt oder hineingeworfen. Selbstverständlich kann eine Witwe wieder heiraten, doch dann heiratet sie nicht als Ledige, sondern als Verwitwete. Auch für die verheiratete Witwe gilt, was der heilige Paulus an die Korinther schreibt: Die Verheiratete ist um das Weltliche besorgt, wie sie dem Mann gefalle. Die unverheiratete Frau ist um die Sache des Herrn besorgt, dass sie heilig sei an Leib und Geist. Und um die Sache des Herrn besorgt sein, ist ein Lebensziel, das weit über alles hinausgeht, was die Welt an Hilfen für ein Leben allein zu bieten hat. Er allein ist der Anker für Leib und Seele, an dem wir unser Lebensschiff festmachen können. Wollen wir nicht ins Schlingern geraten? Denn das Äußere des Witwenstandes hat sich im Hinblick auf frühere Zeiten im Vielen geändert. Nicht zuletzt in der Möglichkeit einer finanziellen Absicherung durch die Rente oder gar Pension des Mannes oder durch den Rückhalt ihrer eigenen Berufstätigkeit. Das schließt natürlich nicht aus, dass es nicht wenige Sozialfälle gibt, wo keine Rückversicherung existiert. Die Frau durch Krankheit gehindert ist, eine Arbeit aufzunehmen oder durch zu lange Abwesenheit es schwer hat, im Arbeitsprozess wieder Fuß zu fassen. Trotzdem ist das soziale Netz, das in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde, eine große Hilfe. Aber weitaus zuverlässiger als alle materiellen Absicherungen ist der Abschluss einer geistigen Lebensversicherung. Denn die letzte Sicherheit für das diesseitige wie für das jenseitige Leben liegt allein in Jesus Christus. Mit dieser Gewissheit werden wir sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart im rechten Licht betrachten, um ein neues, eigenständiges Leben aufbauen zu können. Das innere Bild des Witwenstandes ist, seit sich Jesus der Frauen angenommen hat, das gleiche geblieben. Und ich denke, dass gerade die Frau von heute ihre Existenz aus jener Quelle nähren soll, die Jesus ihr anbietet. Aus ihr wird sie nach dem schweren Verlust Vertrauen schöpfen können, um aus der Enge des Selbstmitleides, der Verbitterung und Anklage herauszufinden. Das schwindende Bewusstsein dieses Standes, der von Gott mit so liebender Fürsorge bedacht wird, soll uns Ansporn sein, unsere Gaben, vielleicht auch die lang gehegten Neigungen und Talente zu pflegen. Unsere glaubenslos gewordene Zeit braucht Menschen nach dem Herzen Gottes, die den Notstand der Welt erkennen und vor allem und in allem mit Gottes Hilfe rechnen, die ermuntern, aufbauen, versöhnen, die sich, und dies ist ein sehr konkreter Beitrag zur Überwindung des geistigen Hungers unserer Zeit, die sich der seelisch Bedrängten annehmen. Und kaum jemand ist mehr geeignet, die Frage Jesu, wird der Menschensohn noch Glauben finden auf Erden, wenn er wiederkommt, zu beantworten, als jene, die ihre Zeit des Alleinseins als Gelegenheit ergreifen, nicht nur sich selbst besser kennenzulernen, sondern auch den christlichen Glauben, auf den sie getauft und in dem sie erzogen wurden. Sich gerade im Glauben weiterzubilden, Zum einen, um Trost und Hoffnung für sich selbst zu schöpfen, aber auch, um anderen in ihrer Not beistehen zu können. Erfahrungsgemäß ist man ja in der eigenen Familie damit nicht sehr erfolgreich. Doch wird Gott Wege weisen, um uns Zeichen zu geben, in welcher Form wir ihm dienen können. Hüten wir uns vor Ersatzgefährten, wie zum Beispiel das Fernsehen oder eine Flucht in Alkohol oder Drogen oder Esssucht. All diese vermeintlichen Tröste führen nur in vermehrte Isolation. Pflegen wir Kontakte, auch wenn es schwerfällt. Besuchen wir Konzerte, Bibelabende, Gebetsgruppen. Mir haben die Besuche bei Kranken sehr geholfen. Die Gespräche, die sich da ergaben, haben beide Seiten gestärkt. Wenn irgend möglich aber, sollte der Besuch der Heiligen Messe den wichtigsten Platz im täglichen Terminkalender finden. Legen wir dort alles ins heilige Messopfer. Alle Angst, alle Verzweiflung, alle Bedrängnis, alles, was schwer ist, was unüberwindlich scheint. Jesu Freude über unser Vertrauen zu ihm wird auch unsere Freude werden. Die weltweite Unsicherheit auf allen Gebieten nimmt immer mehr zu. Wir brauchen die Unterscheidung der Geister zur Bewältigung der vielen Bedrängnisse, um nicht dem Werben des Zeitgeistes zum Opfer zu fallen. Durch Jesus haben wir in einzigartiger Weise ein vollendetes Vorbild für die Lebensführung einer Witwe. Maria, die Mutter Jesu. Nach dem Tode des heiligen Josef war auch sie Witwe. Die Heilige Schrift schweigt über den Zeitpunkt dieser Trennung durch den Tod. Aber wir lesen darüber, dass Maria ihr ganzes Dasein Jesus zur Verfügung gestellt hat. Sie ist ihm gefolgt bis unter das Kreuz. Ihr Alltag war ein Leben im Wirken für Jesus. Sie hat freiwillig den Dienst für Gott aufgenommen, nicht als Sklavin einer Ideologie, sondern als Botin der Liebe Gottes und Mitwirkende am Erlösungswerk ihres Sohnes. Schauen wir auf Maria. Unser täglicher Blick auf die Mutter der Christen wird von ihr erwidert im täglichen Blick Marias auf uns. Im Salve Regina erhalten wir dies bestätigt, wo es heißt, wohlan denn unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu, auf uns, die verlassenen Kinder Evas. Ohne Gebet wird es uns nicht möglich sein, den Anfechtungen und Verlockungen der Welt zu widerstehen. Das Gebet wird uns helfen, nicht immer versucht zu sein, zurückzuschauen in die Vergangenheit, wie es einmal war. Ziehen wir dem Gebet nichts vor. Es wird uns die Kraft geben, die wir brauchen, um mit Hoffnung und Vertrauen in diese so ungewisse Zukunft zu schauen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Thank you.